podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur Tonspurforschung. Heute wird es winzig. Es geht um Nanotechnologie. Im Laufe dieser Tonspur werde ich euch erzählen, was Lachsspermium mit Physik zu tun hat, wie man Erbmaterial falten kann, um Smileys draus zu bauen und was das eigentlich alles soll. Los geht's. Ich habe zwei Nano-Bastelkünstler getroffen und zwar im Institut für experimentelle Physik mitten in Schwabing. Hier hat schon der Herr Röntgen geforscht und das merkt man auch. Das Gebäude ist alt, schmucklos und zweckmäßig, umgeben aber von einem wunderbaren kleinen Park mit alten Bäumen. Joachim Rädler und Tim Liedl forschen hier. Und auch wenn Physik nie meine Stärke war, ist es faszinierend, was hier am Institut gemacht wird. Es riecht nach Zukunftsvisionen in den alten Gemäuern. Erstmal eine Audienz beim Lehrstuhlinhaber, bei Herrn Rädler. Der soll mir jetzt mal erklären, worum es hier geht.
Wir haben in München einen international sichtbaren Schwerpunkt im Bereich der Nanowissenschaften. Das wird nicht nur durch diesen Sonderforschungsbereich, sondern insbesondere auch durch das Exzellenzcluster der Nanosysteminitiative München deutlich.
Und jetzt aufgepasst, so heißt der Sonderforschungsbereich.
Nanoagenzien zur raumzeitlichen Kontrolle molekularer und zellulärer Reaktionen.
Na, was verstanden? Keine Angst, im Laufe dieser Tonspurforschung wird das klarer werden, hoffe ich zumindest.
Also diese Gedanken, die wir heute verfolgen in dem Sonderforschungsbereich, sind nicht, wenn man so will, nicht ganz neu. Sie wurden beispielsweise schon von dem Chemiker Hans Kuhn 1965 formuliert, aber mehr als eine Vision. Und er sagte, es wäre sein Traum für einen Chemiker, eine Pinzette zu haben, mit der man einzelne Moleküle herausziehen und in geplanter Anordnung ABCD aneinanderfügen könnte. Das war 65 eine Vision und heute haben wir die Techniken, mit denen wir genauso etwas machen können.
Das war also vor gut 60 Jahren eine Idee, die heute realisiert werden kann. Moleküle so zusammenzusetzen, dass sie neue Strukturen ergeben. Sinnvolle Strukturen. Winzig kleine Strukturen.
Und diese Vision, also raumzeitlich vorstrukturieren zu können auf der molekularen Skala, ist also als Werkzeug extrem spannend. Wir sind molekulare Ingenieure, wenn man so will. Und als solche haben wir ganz neue Herausforderungen.
Diese Herausforderungen bestehen darin, herauszufinden, wie diese Nanostrukturen reagieren, wie man mit ihnen umgehen kann. Hier am Institut wird Grundlagenforschung betrieben, neben anwendungsbezogenen Projekten, auf die wir später noch zu sprechen kommen.
Die Nanowissenschaften haben über die letzten 10 Jahre eine rapide Entwicklung gemacht. Während man, sagen wir, in der frühen Phase der Nanowissenschaften versuchte, überhaupt nanoskalige Elemente zu erforschen, versucht man heute, solche Komponenten zu Systemen zusammenzubauen.
Das klingt simpel. Man nehme Molekül A, klebe es an Molekül B dran und fertig ist die Struktur. Aber so einfach ist es nicht.
Also das Bauen mit Molekülen ist nicht zu vergleichen mit dem Bauen mit Ziegelsteinen, weil einfach die Gesetzmäßigkeiten auf der Skala völlig anders sind. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Ziegelsteine sozusagen ständig wackeln würden und dass sie aneinander kleben und sie nicht so einfach anzufassen sind und von A nach B zu tragen sind, wie wir das in der makroskopischen Welt kennen. Und das ist das eine Anliegen des Sonderforschungsbereichs, also Grundlagenforschung zu machen. Und mit der Erkenntnis kann man natürlich dann neue Dinge schaffen. Und diese neuen Möglichkeiten birgen ein großes Potenzial für verschiedene Bereiche, also insbesondere dann auch der Nanomedizin. Wobei ich jetzt nicht so weit gehen möchte, dass wir hier Heilung von irgendetwas versprechen können, sondern einfach grundsätzliche, man würde sagen, Plattformtechnologien, auf denen man dann aufbauend ganz konkrete auch Therapien entwickeln könnte.
Eine Vision ist, durch diese winzigen Strukturen gezielt Krebszellwachstum zu bremsen, Medikamente genau dorthin im Körper zu schicken, wo sie gebraucht werden.
Man kann kleine Maschinchen bauen, Und man würde auch solche Maschinchen dann so weit oder so stabil bringen, dass sie auch noch in einer Umgebung funktionieren, beispielsweise in einer lebenden Umgebung wie in einer Zelle noch funktionieren. So könnte man also solche Maschinen dann in Zellen hineinbringen und sie dort ein molekulares Programm ausführen lassen.
Bei Maschinen jetzt bitte nicht an Roboter denken. Es geht hier einfach um Strukturen, die Funktionen haben oder ausführen.
Und der Herr Liedl ist sozusagen ein Nanomaurer, wenn wir das Ziegelbeispiel von vorhin sehen.
Der wäre ein Nanomaurer, das ist richtig, genau. Er baut sozusagen Steckbretter, auf denen Moleküle angeschraubt werden können. Er kann große Röhren und Helices bauen und an diese Helices Goldkugeln anbringen und dadurch auch optische Eigenschaften verändern. Dann kommen wir in den Bereich, den man Metamaterialien nennt, also Materialien mit ganz neuen, sozusagen noch nicht dagewesenen optischen Eigenschaften wie negativen Brechungsindex, Chiralität und Ähnliches.
Dann ab nach nebenan zu Tim Liedl.
Hallo, freut mich.
Hallo.
Gefunden.
Tim Liedl ist ein Physiker, der DNA-Origami faltet. Klingt irre, oder? Bevor wir tiefer einsteigen, kleine Nachhilfe im Bereich DNA. Unsere Erbinformation ist in der DNA, also der Desoxyribonukleinsäure, gespeichert. Hui. Diese besteht aus zwei sich gegenüberliegenden Strängen in Form einer Doppelhelix. Sieht also aus wie eine verdrehte Leiter. Jeder dieser Stränge setzt sich aus vier Basen, also Bausteinen, zusammen, die sich ständig in einer beliebigen Reihenfolge wiederholen. Guanin, Adenin, Cytosin, Thymin. So viel ist bei mir noch aus dem Biologieunterricht hängen geblieben. Aber jetzt sind wir in der Physik und ich muss noch mal kurz weg aus dem Institut, zurück an den Computer. Da sehe ich mir einen TED-Talk an mit einem amerikanischen Forscher namens Paul Rothemund. Wahrscheinlich Paul Rothmund oder so. Gibt's zum Glück ganz einfach bei YouTube. Rothemund erzählt davon, wie man DNA falten kann, und zwar zu jeder beliebigen Struktur. Er hat das 2006 entdeckt und perfektioniert, indem er aus DNA 50 Milliarden kleine Smileys in einem einzigen Tropfen Wasser gefaltet hat. Rothemund geht noch weiter. Er behauptet:
So I came up with a new method a couple years ago I called DNA origami that's so easy you could do it at home in your kitchen and design the stuff on a laptop.
Es ist so leicht, dass das jeder in seiner Küche machen kann. Das mag übertrieben sein, aber tatsächlich haben Studenten und Forscher auf der ganzen Welt seither DNA gefaltet. Zur Weltkarte, zu Sternen, zu Schriftzügen, zu Kreuzen, zu den Umrissen der Volksrepublik China, zu Delfinen.
Der Name sagt schon irgendwie, das ist irgendwie was jeder machen kann. Papier falten und daraus Strukturen bilden. Und das Tolle ist, dass die Methode wirklich so robust ist, dass mit einfachen biochemischen Mitteln wir das schaffen, damit beliebige Strukturen herzustellen auf dieser Längenskala.
Die Längenskala, das ist in diesem Fall die Nanoskala, also winzig, winzig klein. Tim Liedl hat auch was gefaltet aus DNA.
Und mit William Shi haben wir uns dann aber gedacht, irgendwie Origami ist ja eher was Dreidimensionales. Man fängt mit etwas Zweidimensionalen an und faltet das in etwas Dreidimensionales wie Tauben oder
Kraniche.
Oder
Kraniche.
Das haben sie dann auch getan. Aus den zweidimensionalen Smileys wurden beispielsweise dreidimensionale Würfel oder Blöcke.
Und damit können wir wirklich beliebige Strukturen machen. Die einfachste ist vielleicht einfach mal ein Block.
Da steht Ihr Name.
Da steht mein Name drauf, genau.
Nein, zurück. Jetzt will ich schon sehen, was Sie da gemacht haben.
Wir haben das Ray Bridge genannt. Dieses Paper ist also entstanden.
Er hat eine Brücke gefaltet. Aus DNA. Ich kann es nicht oft genug sagen. Und wenn das schon jeder in seiner Küche machen kann, will ich wenigstens wissen, wie das geht. Also erstmal Einkaufsliste schreiben. Als erstes brauche ich M13MP18. Das ist die DNA eines Virus, eines sogenannten Phagen. Da sind wir schon auf der Größenskala. Der Mensch hat ein Darmbakterium und...
Wenn man dann eben nochmal einen Faktor 1000 von Bakterien runtergeht, ist man bei doppelsträngiger DNA, die einen Durchmesser von 2 Nanometer.
Tja, und ein Nanometer sind 10 hoch minus 9 Meter. Der Einfachheit halber sagen wir ab jetzt einfach winzig dazu, okay? Wir waren also bei diesem winzigen Virus, dem M13. Und diesen Virus kann man schön praktisch im Labor züchten.
Das ist ein Virus, also ein Phage, der Bakterien, E. coli-Bakterien befällt, spezielle E. coli-Bakterien, die wir auch im Labor haben, die züchten wir dieser Bakterien und dann geben wir diesen Phagen dazu und dann vermehren uns diese Bakterien diesen langen Strang einfach. Und dieser Phage ist so nett und hat einzelsträngige DNA gepackt. Die meisten DNA-Viren haben doppelsträngige DNA, was dann nicht so einfach ist, damit weiterzuarbeiten. Der ist aber so nett und hat einzelsträngige DNA und die können wir dann ernten.
Das M im Namen des netten Virus steht übrigens für Martinsried, ist also ein Münchner Virus. Aber das nur nebenbei. Diese DNA jedenfalls besteht aus 7249 Basen. Ihr wisst schon, Basen, das waren Adenin, Cytosin, Thymin und Guanin. Diese 7249 Basen sind immer die gleichen bei diesem Virus.
Und die kennen wir genau. Und da können wir uns jetzt halt auswählen. Hier so ein Stück, eine Sequenz von 15 Basen vielleicht. Und da bestelle ich mir meinen Strang, der dazu komplementär ist. Okay. Die eine Hälfte und okay. Die andere Hälfte ist okay. Dann komplementär zu einem anderen solchen Segment. Und dann kann es eben so zusammen. Und das mache ich halt.
Und das ist das Falten.
Das ist dann das Falten.
Moment, das geht zu schnell. Nächster Punkt auf meiner Einkaufsliste. Ein paar kleine DNA-Schnipsel. Wo kriege ich die nur her?
An der Stelle so viel, ich rufe bei der Firma an und sage denen, die Sequenz möchte ich haben und die schicken mir die.
Also, echt?
Ja.
Okay.
Und da gibt es große Maschinen, die das herstellen, voll automatisiert. Mhm. Und also da kriegt man inzwischen Mengen zu Preisen, die sehr günstig sind. Also in der Summe ist dann auch wieder teuer. Aber,
Pfund DNA.
Ein Pfund, im Pfund, das kriegt man nicht, das ist immer so das Problem. Aber so Mikrogramm.
Die Vorstellung ist irre.
DNA per Post. Interessantes Online-Shopping, oder? Ich versuche mir diese Maschine vorzustellen, die Erbmaterial herstellt.
Was kippe ich da an Rohmaterial rein, damit hinten DNA rauskommt?
Also man kippt tatsächlich Lachsspermien rein. Da hat man natürlich eine Menge DNA. Diese DNA-Stränge der Lachse werden aufgespalten in ihre Basen und aufgetrennt. Also dann hat man dann ein Fläschlein mit lauter Thymin drin, ein Fläschlein mit lauter Adenin, ein Fläschlein mit lauter Guanin und ein Fläschlein mit lauter Cytosin, also den vier Basen. Und die schließt man an diese Maschine an. Und in der Maschine sind ein paar Schläuche, die also jetzt reingehen an diese vier Basen.
Und dann kann ich mir aussuchen, welche Sequenz ich haben möchte. Und die werden dann aneinander da gibt es jetzt bestimmt einen Fachausdruck. Wie sagt wohl der Experte dazu?
Und dann ist das zusammengetackert.
Okay, so geht's also auch. Wie schön. Wenn das Thema kompliziert ist, bleiben wir wenigstens bei einfacher Sprache. 200 dieser kleinen synthetisch hergestellten DNA-Schnipsel kippt man dann zu dem langen Strang des Phagen. Dazu noch Oligonukleotide.
Man muss sich halt vorstellen, man hat eine dreidimensionale Struktur und am Ende muss überall DNA sein. Also muss ich irgendwie erstmal meinen Virusstrang durchlegen und dann muss ich überall dazu meine kurzen Oligonukleotide hinsetzen, dass sie die alles zusammenfalten, so wie es sein soll.
Könnte man die laienhaft als Kleber?
Ja, genau, das ist genau der richtige Ausdruck. Okay. Also,
geht ja bei Origami eigentlich nicht.
Molekularen Kleberherstellung. Das ist nicht, darf man nicht.
Wir sind jetzt mal nicht so streng und lassen die Origami-Falter in diesem Fall Kleber benutzen. Superkleber übrigens. Der klebt nur da, wo er kleben soll. Hätte ich ehrlich gesagt auch gerne. Aber weiter. Jedes der DNA-Schnipselchen passt an eine bestimmte Stelle des langen Strangs. Es gibt programmierte Andockstellen. Ein frei erhältliches Computerprogramm hilft dabei herauszufinden, welche DNA-Schnipsel bestellt werden müssen, um eine bestimmte Struktur zu schaffen.
Und hier, also jetzt habe ich das in der Zeit, während wir gesprochen haben, habe ich jetzt hier ein bisschen dran rumgeklickt und rumgetippt und habe hier diese Stränge alle so kurz gemacht, dass ich sie problemlos bestellen kann. Und jetzt muss ich nur noch eine Sequenz reinfüttern.
Und diese angeklebten Schnipsel verbinden sich dann, wenn alles so klappt, wie es soll, mit einer anderen Stelle des langen Strangs. So werden Schlaufen gebildet und es entsteht eine Struktur. Wie die aussieht, ihr ahnt es schon, wie ein Smiley oder wie ein Delfin oder wie eine Brücke, je nachdem, wie es die Forscher geplant haben. Tim Liedl zeigt mir das parallel am Computer. Also nochmal zusammengefasst, ein langer DNA-Strang von einem Virus, 200 kurze DNA-Schnipselchen, künstlich hergestellt. Und dann wird das zusammengemischt und auf eine bestimmte Temperatur erhitzt oder sehr langsam von 80 Grad auf Raumtemperatur abgekühlt. Der richtige Temperaturablauf spielt eine große Rolle. Fertig. War doch wirklich nicht so schwer, oder?
Man kippt alles zusammen, erhitzt das Ganze oder wartet ein bisschen und das Objekt kommt raus, was man haben möchte. Also man ist auf der einen Seite weit davon...
Klingt ein bisschen naiv.
Klingt ein bisschen naiv, man ist weit davon entfernt, irgendwie Mikroprozessoren oder Solarpanels zu entwickeln, auf diese Weise herzustellen. Aber was tatsächlich einigermaßen funktioniert, ist solche kleinen Agenten, die man im medizinischen Bereich vielleicht einsetzen kann. Also die, weil man biologische Materie verwendet, DNA, die an sich nicht toxisch ist. Wenn wir kurze Schnipsel verwenden, dann haben die keine genetische Information da drin. Und man hat gleich biologische Materialien, man kann Proteine dranhängen oder man kann andere biochemische Gruppen anhängen. Man kann im Grunde eigentlich alles, was man sich chemisch vorstellen kann in der organischen Chemie, an DNA-Stränge dran synthetisieren.
Das will ich jetzt auch mal sehen und deswegen gehen wir nach unten ins Labor. Tim Liedl hält mir ein durchsichtiges Plastikgebilde entgegen, das aus lauter kleinen Behältern besteht. Insgesamt so groß wie ein Taschenbuch.
Wo haben wir denn in solchen Plates, wird das dann geliefert? Da ist dann in jedem DNA drin oder nicht in jedem.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt so sehen würde, wäre es einfach mit einer Flüssigkeit.
Einfach mit Flüssigkeit, ja, genau. Genau, wenn das ist eine klare Flüssigkeit, sieht aus wie Wasser. Ist nichts dabei, ist auch völlig harmlos, kann man trinken, wenn man möchte, die Flüssigkeit. Also in jeder Tomate isst man wahrscheinlich mehr DNA als... wahrscheinlich ist hier mehr DNA, aber es ist...
Und wie teuer wäre das?
So eine Plate wäre jetzt ungefähr 300-400 €.
Okay.
Und für eine Struktur brauchen wir 2,5 Plates, also 2.000 € ungefähr pro Struktur. Aber wir bekommen eben nicht nur eine Struktur, sondern in jedem Versuch bekommen wir ungefähr 10 oder 12 Strukturen. Mhm. Wir können aber hunderte Versuche machen. Also mit der DNA, die wir hier bekommen, also es ist ganz selten so, dass wir irgendwas nachbestellen müssen. Also das müssen wir dann mit Strukturen, die wir sehr viel verwenden und die sehr modular sind, da bestellen wir dann hin und wieder DNA nach. Mhm. Aber meistens designen wir eine neue Struktur und machen damit unsere Experimentreihen und dann vielleicht nochmal eine Reihe und kommen mit einer Bestellung aus. Okay. Also das ist...
machbar.
Das ist machbar und ist auch bezahlbar. Also es ist schon auch teuer. Am Ende sind es um die Größenordnung 50.000 im Jahr, die wir für DNA und damit in Verbindung stehende Modifizierungen ausgeben. Mhm. Aber ein Doktorandengehalt ist dieselbe Größenordnung. Mhm. Und wenn man jetzt überlegt, man hat 5 Doktoranden.
Hier unten im Labor arbeiten übrigens viele junge Menschen. Eine bunt gemischte Truppe aus Männern und Frauen verschiedenster Nationalitäten. Manche brüten am Computer, andere blicken ins Elektronenmikroskop, wieder andere wollen gerade eine Struktur falten.
Ja, und hier können wir eben 6 verschiedene Programme parallel laufen lassen. Und da kann also jeder immer herkommen, der jetzt wieder eine Struktur falten will. Startet hier. Also da läuft jetzt gerade ein. Bis heute noch.
Tja, die Studenten und Doktoranden arbeiten eben eigenständig an ihren Projekten. Und Tim Liedl sitzt in der Regel in seinem Büro, anstatt hier im Labor mitzuforschen.
So, Ihr Alltag ist dann doch eher am Rechner, am Schreibtisch?
Ja, meiner ist jetzt leider wirklich inzwischen sehr selten im Labor. Also die Doktoranden und Studenten sind so nett und rufen mich, wenn was gut funktioniert. Also das ist wirklich sehr toll. Dann werde ich dann gerufen und während halt irgendwie gerade Experimente oder was Schönes sieht am Mikroskop oder dann darf ich nochmal dabei sein.
Wie nett von den Studenten. Wir wissen also, dass man Erbgut falten kann.
Also ich verstehe, dass das Spaß macht. Ich verstehe, dass es sehr fasziniert. Ich verstehe noch nicht ganz den Nutzen.
Anfangs hatte man aber gedacht, man könnte vielleicht mit DNA Strukturen bauen, die Computer ersetzen oder das Gerüst bilden für neue Transistoren. Das ist wahrscheinlich eine Richtung, wo man nicht konkurrieren kann mit diesen massiven Geräten, die einfach von der Computerindustrie entwickelt werden. Sie kommen zwar auch an Limit jetzt irgendwie, irgendwann, wenn man auf atomarer Größenordnung ist, dann kann man das mit Lithografie nicht mehr machen und wir können halt noch kleinere Sachen machen, aber für Computertechnik nicht im herkömmlichen Sinn.
Da muss jetzt mal ein Beispiel her, damit das klarer wird. Denn wie ein DNA-Computer aussieht, können wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen. Und auch nicht, wie er funktionieren soll.
Man muss gar nicht irgendwelche Strukturen bauen, durch die dann Ströme fließen, um transistorenartige Rechnungen auszuführen, sondern man programmiert das Problem in die Sequenz. Das Beispiel ist das Traveling Salesman Problem, also ein Verkäufer, der viele Städte besuchen möchte. Und dafür gibt es beliebig viele Wege, nicht beliebig, aber sehr viele Wege zwischen verschiedenen Städten. Und das sind Probleme, die sich mit linearen Rechenmethoden, wo man einfach einen Weg ausprobiert, dann schaut, wie lang war der und dann den nächsten, Ewigkeiten braucht. Wenn man jetzt aber Stränge macht, die ungefähr so aussehen, vereinfacht, dass also eine Hälfte des Stranges, das ist die eine Stadt und die andere Hälfte ist die nächste Stadt, dann hat man eine endliche Zahl von Strängen, die man synthetisieren muss. Also, und dann kippt man sie alle zusammen und die finden sich also statt A mit statt B und dann statt B mit statt C. Und man hat am Ende einen Strang, der alle Städte enthält. Man muss alle diese Stränge nehmen, die alle Städte enthalten, und dann sucht man sich den kürzesten Strang davon und man hat die Lösung. Also das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt, aber ja. Also so kann man eben solche sehr komplexen Rechensysteme, die sich in linearen Rechenoperationen, wo eins wirklich ein Prozess nach dem anderen durchgegangen wird, also unsere Transistoren machen ja immer nur das, immer nur zwischen 0 und 1 hin und her schalten, gelöst wird dadurch, dass man parallel alle möglichen Lösungen gleichzeitig sich finden lässt.
Es ist noch nicht wirklich ein Computer, aber schon nah dran. Kollegen von Tim Liedl haben auch einen nanoskopischen Roboter gebaut.
Die haben so eine kleine Maschine gebaut, also eine Pinzette, also die nennen es Nanotweezer. Das ist ein DNA-Strang, der sich halt schließen lässt und wieder öffnen lässt durch Zugabe von verschiedenen Strängen, die einmal die Pinzette öffnen, und dann gibt man wieder den nächsten Strang dazu, der ist dann wieder komplementär, macht es wieder zusammen, und dann kommt der nächste, der nimmt diesen Verschlussstrang wieder weg und dann geht es wieder auf.
Für die Computerindustrie könnte das DNA-Origami also nützlich sein. Viel interessanter finde ich aber die Visionen in Sachen Medizin.
Jetzt, wo wir in der Lage sind, diese komplexen Strukturen zu bauen, die auch stabil sind, die halten 37 Grad problemlos aus, bleiben intakt, die kommen mit Enzymen, die DNA normalerweise abbauen, einigermaßen gut zurecht, also die Strukturen überleben in so Nährmedien oder auch im Blutplasma länger als ein einfacher Einzelstrang oder Doppelstrang, weil das Strukturen sind, die Zelle nicht kennt und da auch keine Mechanismen hat, um die abzubauen. Also was uns zugute kommt, dass unsere Strukturen erstaunlich lang überleben in diesen biologischen Umgebungen. Auch bei 37 Grad. Also das ist jetzt also neu, dass das Ganze in die Biologie kommt, aber es ist die logische Richtung, weil die Materialien dort eben erstmal keinen Schaden anrichten und man auf einer chemischen oder biochemischen Basis arbeitet, wo man sich versteht mit der biologischen Materie, und mit dem Biologen kann man sich auch gut unterhalten. Und wir haben ein paar Projekte mit der Innenstadtklinik hier, wo wir unsere Strukturen testen, als einerseits sind sie immunstimulatorisch, also das ist natürlich dann auch etwas, was man untersuchen muss. Denkt die Zelle, das ist jetzt ein bösartiges Bakterium, die DNA davon, oder ist es ein Virus? Bisher sieht es aber so aus, dass man diese immunologischen Probleme wahrscheinlich umgehen kann.
Ich könnte beispielsweise Medikamente gezielt an die Stellen im Körper bringen, wo sie gebraucht werden. Wirkstoffe könnten zu Krebszellen transportiert werden. Winzige, intelligente Behälter hätten gleichzeitig eine Schließ- und Öffnungsfunktion und könnten dadurch sehr spezifisch eingesetzt werden.
Und man sieht ja schon auch, das ist irgendwie was, da kann man was reintun. Also gibt also sofort immer die Assoziation, können wir das nicht als Container verwenden und Sachen damit transportieren.
Oder man könnte auch das Immunsystem auf bestimmte Substanzen trainieren, indem man so etwas in den Körper einschleust, wie bei einer Impfung. Nur mit weniger Nebenwirkungen. Außerdem leichter herzustellen und billiger. Man kann auch andere DNA-Stränge falten, zum Beispiel welche mit biologischer Funktion. Viel wird gerade in Richtung Gene Silencing geforscht, wie man also bestimmte Gene ausschalten kann.
So wie ich mit meinem Zeiger hier hinzeige, kann ich an jeder Stelle irgendeine biologische Komponente anbinden. Mhm. Und dass man darüber in der Lage sein wird, mit diesen Viren zu kommunizieren, ist eigentlich offensichtlich, wenn man das mal so sieht. Dass es aber auch noch eine Zeit lang dauert, bis wir das rausfinden, wie man das genau macht, das ist vielleicht auch offensichtlich. Also wir fangen ja gerade erst an, diese Strukturen zu verstehen.
Das heißt, das ist aber eigentlich eine kleine Wunderwaffe, wenn man damit eventuell so viel machen könnte. Oder also ein Wundermaterial.
Es ist ein Wundermaterial, so viel das unterscheidet. Mhm. Und es ist potenziell eine Wunderwaffe. Es gibt ja auch von Paul Ehrlich, dieses Konzept der Magic Bullet, also können wir Wirkstoffe, und der hat das vor 100 Jahren, über 100 Jahren gesagt, können wir nicht irgendwelche Wirkstoffe herstellen, die einfach wesentlich spezifischer wirken und nur das kranke Gewebe angreifen. Da gibt es viele Ansätze, also das wird in der Polymerforschung, da werden Polymere entwickelt, die Wirkstoffe beinhalten und dann eben auch diese Zielmoleküle an der Oberfläche haben. Wir sind da nicht die Einzigen, also das ist, und wenn ich schon sage, Paul Ehrlich, das ist über 100 Jahre alt, die Idee. Forschergenerationen arbeiten daran. Aber da wir dieses Material haben, mit dem wir auf Nanometerskala definierte Geometrien schaffen können, glaube ich, haben wir eine Möglichkeit, da beizutragen. Also so mal so ausgedrückt. Das wollte ich hier noch zeigen.
Ja. Und schon sind wir beim nächsten Bereich, bei den sogenannten Metamaterialien. Tim Liedl kann nämlich auch Goldpartikel einbauen in die DNA-Origami. Das bringt optische Effekte. Je nach Anordnung ergibt es beispielsweise Polarisation, weil bestimmtes Licht durchkommt, anderes nicht. Oder eine bestimmte Lichtbrechung oder Lichtablenkung. Die Anbindung von Goldpartikeln an DNA-Strukturen hat Tim Liedl mit seinem Team nicht erfunden, aber die Ausbeute pro Andockstelle auf 99% getrieben. Es funktioniert also jetzt fast immer.
Das Licht wird gedreht, kann man so sagen, von unseren Helices. Und das finde ich irgendwie so konzeptionell ein Wahnsinnseffekt. Also man baut sich kleine Objekte, um die ordne ich Goldpartikel an. Das schafft man mit keiner anderen Herstellungsmethode. Und dann haben wir eine Flüssigkeit, die lauter dieser kleinen Helices beinhalten. Und die interagieren dann mit dem Licht genauso, wie wir es vorher ausgerechnet haben. Und zeigen also die optischen Effekte, die man sich vorher überlegt hat. Und zwar optische Effekte, die es in der Natur nicht gibt.
Ideen, was man noch so alles falten und basteln könnte, gibt es viele. Teams auf der ganzen Welt forschen in diesem Bereich und die Entwicklung verläuft rasant. Es ist ein relativ junger Forschungsbereich. Hier gibt es noch viel zu entdecken.
Wir wissen jetzt einfach noch nicht, was man direkt mit den Sachen machen kann. Wir können uns Dinge überlegen. Wir können Metamaterialien bauen. Also Metamaterialien sind Materialien, also die grundsätzlich Eigenschaften haben, die es in der Natur nicht gibt. Also im Grunde haben wir sowas schon gemacht. Also jetzt ist aber sonst Zirkulardiffusionismus nicht so aufregend, weil man nicht so viel damit anfangen kann, außer vielleicht Zirkularpolarisatoren wiederum zu bauen. Und dann könnten wir neue 3D-Kilobrillen machen. Die wären aber ziemlich teuer vielleicht. Also vielleicht noch eine sehr umständliche Methode. Aber wir haben eben Flüssigkeiten und nicht Schichten. Das ist so der große Unterschied zu dem, was wir machen können und was andere Materialforscher eben nicht machen können. Wir stellen unsere Sachen in wässriger Lösung her und haben am Ende ein Material, das sofort dreidimensional ist. Die meisten anderen Materialforscher, Metamaterialforscher machen das durch Lithografie auf Oberflächen, machen dann vielleicht schichtweise dreidimensionale Strukturen, aber sind da sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten, wirklich 3D-Strukturen herzustellen. Das haben wir ganz automatisch, die kriegen wir im Grunde intrinsisch mit, weil wir in 3D schon designen unsere Sachen.
So, und jetzt mal eine ganz schwere Aufgabe für einen Wissenschaftler. Fassen Sie den Vorteil dieser Technologie bitte in einem Satz zusammen, Herr Liedl.
Das bringt eben einen Vorteil an Positioniergenauigkeit in die Physik, die man so nicht hat.
Ach so, gut, das ging ja fix.
Ist das jetzt noch an?
Ja.
Ach so.
Ein bisschen was müssen wir jetzt schon noch aufnehmen. Zum Beispiel, wie es mit der Zukunft aussieht. Dafür kommen wir zurück zu Paul Rothemund vom Anfang. Er sagt,
we have a long way to go.
Denn eines der Probleme der winzigen Faltkunstwerke ist, sie sind nicht skalierbar. Die Bastler stoßen also an ihre Grenzen, wenn sie größere Strukturen herstellen wollen. Aber auch auf kleiner Skala gibt es noch vieles herauszufinden. Das Feld ist tatsächlich entstanden, weil ein Forscher in den USA vor über 30 Jahren angefangen hat, Kristalle aus DNA zu bauen, um damit irgendwann einmal Proteinstrukturen aufklären zu können. DNA-Kristallstrukturen hat er inzwischen gebaut.
Ich meine, jetzt hoffen wir, dass wir in den nächsten 30 Jahren so weit sind, dass man dann tatsächlich auch Proteine reinbauen kann. Aber dann,
okay, das wäre der nächste Schritt.
Das sind die nächsten, also das wird
ein Riesenschritt.
Das ist der nächste Riesenschritt, aber Sachen brauchen einfach Zeit und ich bin da frohe Hoffnung, dass es vielleicht auch noch irgendwann funktionieren wird und vielleicht auch erst noch erlebt wird. Also das wäre doch das Allerschönste.
Und schon sind wir wieder am Ende der Tonspurforschung. Das geht ja immer wahnsinnig schnell, finde ich. Ich muss sagen, ich habe noch nie so lange für eine Tonspur gebraucht. Weder bei der Aufnahme noch bei der Erstellung des Manuskripts. Denn es ist wirklich ein komplizierter Forschungsbereich. Ich hoffe, ich konnte trotzdem einen Eindruck davon vermitteln, was hier gerade alles passiert. Jetzt nehme ich mir zur Entspannung mal ein Stückchen Papier und falte einen Kranich. Ganz ohne DNA und ohne Kleber. Euch wünsche ich wie immer viel Spaß beim Forschen. Bis zur nächsten Tonspur. Eure Anne Grubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.